Glauben als Beziehung. Wir sind froh, dass wir für diesen Vortrag, für diese Einheit Professor Dr. Sabine Bobert von der Universität Kiel gewonnen haben. Frau Bobert, auf der Homepage der Uni Kiel habe ich das erste Mal ein Bild von Ihnen gesehen. Und da haben Sie sich in einem Strandkorb ablichten lassen, an einem Strand. Und ich könnte mir vorstellen, mancher würde sagen, alles richtig gemacht. Spannend aber waren vor allem die inneren Reisen, von denen ich in Ihrer Vita gelesen habe, von denen ich gehört habe. Sie sind Ost-Berlinerin, dann Gesamt-Berlinerin, jetzt in Kiel mit einigen Stationen dazwischen. Sie sind Baptistin gewesen und sind jetzt Evangelische. Noch in der DDR haben Sie das Studium an unserem Seminar in Buckow abgeschlossen, 1986. Dann haben Sie aber den Baptismus offiziell jedenfalls verlassen und sind in die evangelische Kirche eingetreten. Sie haben am Sprachenkonvikt in Berlin weiter studiert und dort 1990 das erste Examen gemacht. Die Öffnung der Mauer haben Sie für den ganz großen Sprung genutzt, nämlich rüber in die USA, wo Sie Ihren Master gemacht haben in der Theologie. Sie kamen wieder, machten das zweite theologische Examen in Berlin, haben sich promoviert, haben sich habilitiert im Fach praktische Theologie an der Uni Kiel. Die erste Phase, wenn ich das so gelesen habe, die erste Phase Ihres theologischen Arbeitens war stark Dietrich Bonhoeffer gewidmet. Masterarbeit über Ekklesiologie bei Bonhoeffer und Leonardo Boff. Eine Promotion über Bonhoeffers Pastoraltheologie als, ich würde mal in meinen Worten sagen, Einübung in den Widerstand. Sie haben an der Werkausgabe von Dietrich Bonhoeffers Schriften mitgearbeitet. Mit Ihrer Habilitation wird das Stichwort der Übung wichtiger. Frömmigkeit und Symbolspiel heißt diese Habilitation, ein pastoralpsychologischer Beitrag zu einer evangelischen Frömmigkeitstheorie. Sie wollen dort die Theologie in den Dialog bringen mit psychoanalytischen Narzissmus- und Symbolspieltheorie. Seit 2010 haben Sie Ihr Interesse an der Mystagogik in dem Seminarkonzept Mystik und mentales Coaching, heilende christliche Übungen umgesetzt. Dazu haben Sie auch ein Buch verfasst, Mystik und Coaching, das auch dann später hinten am Büchertisch zu erhalten ist. Was habe ich noch gefunden? In der vierten Auflage der RGG haben Sie Artikel verfasst. Sie haben an dem Artikel zum Thema Frau mitgearbeitet und Sie haben einen kleinen Artikel geschrieben zum Thema Internet. Nun will ich nicht behaupten, dass beides nicht zusammengehen könnte. Aber sich in beide Themen so einzuarbeiten, dass es artikelreif für die RGG ist, das finde ich schon bemerkenswert. So viel Grenzgängerei auf Ihrer Seite, hin und her. Ich finde, das verheißt aufregende Ergebnisse. Frau Professor Bobert, wir sind sehr gespannt. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlich Dank. Ich muss mich erst mal an die große Zuhörerschaft gewöhnen. Das ist in Kiel nicht so. Dann wurde ich schon ganz herzlich begrüßt von meinen alten Bukower Studienkollegen. Ich muss wirklich sagen Kollegen. Ich war da eine der wenigen auch einzelnen Frauen und meine baptistische Geschichte endete deshalb, weil ich bei Seminarausflügen maximal Dias erklären durfte und in der letzten Reihe stehen sollte, aber kein geistliches Wort sagen durfte. Das waren wirklich noch harte Zeiten. Und insofern habe ich mich schon riesig gefreut, als ich von Bernd Rogasch und den Ralf-Peter Greif begrüßt wurde. Das ist so meine Studiengeneration. Es ist so geblieben, dass mich weiterhin Frömmigkeitsfragen beschäftigten. Denn ich bin kein Mensch, der einfach irgendeinen Bruch macht. Und daher meine Promotion über Bonhoeffer diente schon der Frage, was für eine Frömmigkeit hatten die, dass, damals doch auch wieder junge Männer den Widerstand im Dritten Reich durchhalten konnten. Also das war schon damals die Frage, Bibellese, Meditation, Gebet, Anfechtung. Insofern habe ich auch, ich weiß nicht mehr genau wo, auch ein Mini-Artikel, glaube ich, ein Bestandteil zur TRE über Versuchung, da wurde ich angefragt. Ich bin also jemand geblieben im Bereich der evangelischen Kirche, der sich oder die sich mit Frömmigkeitsfragen, heutzutage ja Spiritualität oder kontemplatives Leben beschäftigt. Und das ist kein Zufall, dass dann auf Ralf-Peter Zimmerling angefragt wurde. Das sind dann nicht ganz so viele Namen, die sich derzeit schon in der evangelischen Kirche damit beschäftigen. Ein weiterer Schwerpunkt von mir liegt darin, ich bin ja, jetzt sage ich mal das alte baptistische Wort, zum Glauben gekommen mit 15 Jahren in der DDR. Und da waren wir ganz wenige Christen in der Schulklasse. Ich hätte nicht studieren dürfen, durfte ich aus anderen Gründen denn sowieso nicht, aus politischen Gründen. Ich hätte nicht studieren dürfen, weil ich ja Christ war, denn hätte ich nicht ans Gymnasium gedurft. Und als so ein Mensch bin ich vielsprachig. Also ich kenne ja damals noch so baptistische Straßenmissionen, habe ich auch alles aktiv mitgestaltet, mitbegleitet. Insofern sage ich, ich bin jetzt sowas wie ein Straßenmissionar höherer Ordnung. Also es ist weiterhin mein Thema, wie spreche ich vor allem, das ist mein Schwerpunkt, zu Menschen außerhalb der Kirche von Gott. Eins meiner neuesten Experimente ist jetzt sogar YouTube geworden. Und tatsächlich, Technik begeistert mich nicht, sondern zwangsweise versuche ich also das hier jetzt auch für YouTube mitzuschneiden. Und dann habe ich schon einzelne Menschen gefragt, Atheisten oder auch Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, was wollt ihr denn auf YouTube sehen, was soll ich denn da sagen? Ja, sag mal, kannst du nicht mal was über Bibeltexte machen? Ich verstehe das Buch einfach nicht. Also das lässt mich nicht los. Und mal schauen. So, jetzt versuche ich das Ganze anzuschalten. Das ist eine nordseetaugliche Minikamera. Die darf sogar ins Wasser fallen. Ja, ja, dann fangen wir mal an. So. Wie setze ich am besten ein? Mein Wiedereinstieg in den Bereich Frömmigkeit, Spiritualität begann für mich nach einem Reitunfall. Da hatte ich tatsächlich auch eine Nahtoderfahrung. Das ist jetzt wieder ein eigenes Thema. Übrigens in Kiel versammeln sich Baptisten. Also da war mal ein Alttestamentler auch Baptist, als ich anfing. Jetzt ist da Enno Popkiss und forscht über Gnosis und auch über Nahtoderfahrungen. Also ich bleibe auch da in guter Gesellschaft. Und wie viele Menschen zu Rehabilitationszwecken, ein Jahr war ich immer noch krankgeschrieben nach einem Reitunfall im Jahr 2002, begann ich dann auch diese alternativen Behandlungsmethoden, Kraniosakraltherapie, Osteopathie, Shiatsu und Ähnliches, fing mit Tai Chi und Qigong an, ich kürze das mal ab, das machte ich auch 4 Jahre intensiv. Und andererseits war ich so mit Bibelstellen vollgepumpt, einmal Baptist, also das wird man sowieso nicht los, habe ich den Eindruck, weil ich ja 7 Jahre lang auch morgens meine stille Zeit mit Bibelmeditation machte. Vielleicht waren das die alten ostdeutschen Zeiten, kann ich nicht mehr so beurteilen. Also als ich dann mal wieder versuchte, mich bei Tai Chi Qigong mit dem Nordstern und seiner Energie zu verbinden, ploppte der Galater-Satz in meinem Kopf auf. Oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch denn bezaubert, den doch der lebendige Christus vor Augen gemalet war, dass ihr anbetet die unverständigen Elemente? Ich wurde verfolgt und tatsächlich kam dann in meinem Herzen die Sehnsucht, meine Güte, ich irgendwie das mit dem Jesus und mit dem Glauben lebt in mir nicht mehr, aber einfacher war es doch. Statt dass ich jetzt hier irgendwelche Bewegungen und Choreografien lernen muss, um mich dann auch noch mit Nordsternen zu verbinden. Um es abzukürzen, als Ergebnis kam dabei raus, dass ich mich fragte, haben wir nichts Eigenes in unserer christlichen Tradition? Also waren wir schon immer so eine, wie es mir so im norddeutschen evangelischen Bereich erschien, eine Religion, die mühevoll jetzt Menschen anwerben muss, sich für sie auch nur irgendwie zu interessieren. Mein Neustart begann dann, indem ich mich mit dem christlichen Mönchtum befasste. So die Spiritualitätsmarktangebote waren mir jetzt vertraut, ihre Stärken, auch ihre Schwächen. Und was dabei rausgekommen ist, das möchte ich Ihnen vorstellen. Das war wieder mein Einstieg in den Bereich christliche Frömmigkeit. Ich sah, dass, also mein Ziel war es jetzt, die alten Mönchsübungen aus den Anfängen der christlichen Mystik auch noch wie bei Luthers kleinem Katechismus so klein zu kriegen, dass sie straßenmissionarisch förmlich tauglich werden. Also, dass jeder Mensch sie verstehen kann. Was kam dabei raus? Sowas wie das mystische iPhone oder ich nenne das gerne auch Mystic to go. Statt barock und kompliziert und jahrelang Klosterleben, 3 kleine Übungen, ich sage gerne für Kopf, Herz und Hand, denken, fühlen, wollen. Die möchte ich jetzt nicht so im Einzelnen vorstellen, um es kurz anzudeuten, eine Übung ist, sich jede volle Stunde statt jetzt asketischer Übungen wie Fasten oder barfuß gehen tue ich auch nur aus Vergnügen, statt sich selbst zu kasteien, eine Übung, die uns daran erinnert, dass wir nicht einfach zum Arbeiten, zum Funktionieren geschaffen sind oder um Anerkennung oder Liebespunkte zu sammeln, sondern dass wir einfach das Recht haben, da zu sein erstmal in Gottes Gegenwart. Und das ist die Glückseligkeitshandlung. Da rate ich Menschen, erinnert euch an euer Hobby, eure Lieblingstätigkeit. Da seid ihr raus aus dem Grübeln, raus aus den Sorgen. Das ist sowas wie die Übersetzung erstmal auch von Rechtfertigung als Grundzustand. Und macht diese Übung jetzt als Mini-Geste jede volle Stunde, die ihr wach seid. Und dadurch wird euch deutlich, wie sich freies, selbstbestimmtes Handeln anfühlt, im Unterschied zum Funktionieren. Die andere Übung ist, die nenne ich Herzöffnung. Das ist das, was wir auch in Anbetungsliedern versuchen zu kultivieren. Auch dieses Raussein aus Sorgen und freies, fühlendes Geschöpfsein. Dann sage ich, versuche ein Gefühl von Liebe öfter in dein Herz tagsüber zu schicken. Also grüß es. Und das ist sogar medizinisch erwiesen, dass das lebensverlängernd und verjüngend wirkt. Also wir sind Wesen der Liebe. Dass wir uns nicht nur gedanklich daran erinnern, sondern wirklich unserem Körper auch dieses Gefühl schicken. Und die dritte Übung, da gab es auch einen Workshop zu, ist mir jetzt erzählt worden, das Jesusgebet. Das ist die höchste Übung aus den Anfängen auch des christlichen Mönchtums. Die klärt unsere Gedanken so, dass wir zunehmend die Aufmerksamkeit auch bei jeder Alltagshandlung auf die Gegenwart Gottes richten. Das wird förmlich automatisiert, sodass wir das Gefühl haben, tatsächlich wie in Römer 8, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes, weder Wutanfälle noch Stress noch Sorgen, um das ins Heute zu übersetzen. Also das ist jetzt so ein Miniset aus 3 Übungen und ab jetzt setze ich mit dem eigentlichen Vortragsthema ein. Vielleicht noch als Randbemerkung, wer sich für die Übungen interessiert, da gibt es schon ein Mini-Video, das heißt 3 Grundübungen und der YouTube-Kanal Mystik und Coaching Prof. Bobert, damit man das findet. Also 3 Grundübungen, da ist das nochmal in Kürze festgehalten oder in dem orangen Buch. Was passiert dann, wenn man sich auf diesen Weg einlässt, der Gottsuche? Am Anfang sind diese 3 Übungen einfach nur Übungen, um den Geist zu klären, um allen Müll aus der Seele aus dem Pflichtenkatalog und aus den Gedanken rauszuschütteln, rauszuwerfen. Es ist eine große Entrümpelung von Kopf, Herz und Hand. Und wir werden zunehmend Beobachter unserer selbst. Und das ist einfach auch was, wofür sich natürlich auch Menschen anderer Religionen interessieren oder Atheisten, dass ich sage, das ist erstmal eine Hilfe, um glücklicher Mensch zu sein. Also auch sowas wie diakonischer Dienst. Faktisch gehen wir wie ein Mönch, wie eine Nonne früher, jetzt aber einen Weg, ich nenne das Mystik, ist der Weg der zunehmenden Selbstbewusstheit. Und je bewusster, je klarer Kopf, Herz und Hand ausgerichtet sind auf die Gegenwart Gottes, desto klarer nehmen wir sie dann eben auch wahr. Allerdings auch alles, was uns bisher davon trennt, von seiner Gegenwart. Am Anfang des mystischen Weges, das nenne ich die Stufe Alltagsbewusstsein. Hier verläuft häufig unbewusst ab, was wir denken. Zum Beispiel vor dem Einschlafen wird es uns deutlich, was uns da alles durch den Kopf geht. Oder in Situationen der Stille. Aber es war schon immer da. Und in einem Buch habe ich gelesen, über 70% der unbewussten Gedanken der Menschen sind voller Sorge, voller Lasten, ziehen tragische, schwere, belastende Gefühle nach sich. Also das zieht uns in die Tiefe, was da unbewusst abläuft. Und das wirkt natürlich wie ein Schleier. Ich spüre Gott nicht, ich spüre nicht seine Gegenwart. Mein Ausgangspunkt ist, dass Jesus recht hat, wenn er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dann ist doch die Frage, warum nehme ich es nicht wahr? Mystik ist also die Kunst einer hochgradig verfeinerten Wahrnehmung oder auch Wahrnehmungsschulung für Gottes Gegenwart in allen Dingen. Daher sage ich auch manchmal scherzhaft, Mystik ist, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist Gottes Gegenwart in allen Dingen. Also ich gehe davon aus, dass wir längst in der Gegenwart und Liebe Gottes baden, wie auch hier von solchen Erfahrungen berichtet wurde. Und dass nicht Gott weg ist, sondern dass unsere Aufmerksamkeit zugemüllt ist. Das ist der Ansatz aus der Mystik, der Ansatz von den Mönchen. Und das möchte ich Ihnen heute beschreiben, was passiert, wenn die zugemüllte Aufmerksamkeit zunehmend entlastet wird, geklärt wird. Logisch ist, dann müssten wir glücklicher werden, dann wird das Leben schöner. Allerdings ist das ein Weg, der ist nicht nur voller Freude. Also die erste Stufe ist, da fangen die meisten Menschen an, denken, fühlen und wollen, laufen unbewusst ab. Schon wenn sie probieren, diese Glückseligkeitshandlung stündlich zu machen, werden sie feststellen, sie vergessen sie. Und wer lenkt sie ab? Verinnerlichte Pflichten, dann, dass sie sich zu 100% oder 110% verausgaben, dann sind sie nicht mehr bei sich. Und wenn sie nicht mehr bei sich sind, können sie auch Gott nicht spüren. Dann verschmelzen sie mit den Problemen des anderen. Dann ist man auch nicht mehr so ein richtiges Gegenüber und hat gar nicht mehr so kreative Lösungsmöglichkeiten für den anderen. Also stellen Sie sich vor, Ihre Lieblingstätigkeit ist vielleicht Skifahren. Sie haben sich jetzt vorgenommen, jede volle Stunde, die Sie wach sind, irgendeine Geste vom Skifahren zu machen. Oder eine Mini-Bewegung, die sozial verträglich ist. Vielleicht ein bisschen Hocke. Und Sie dürfen dabei auch, es ist eben keine weitere Pflicht, Frömmigkeit nicht mehr als Drill, nicht mehr als Zusatzlast, sondern als etwas, das für den Fluss des Lebens öffnet. Also Sie versuchen das jetzt, jede volle Stunde, die Sie wach sind. Sie dürfen auch eine Viertelstunde vorher und nachher es machen. Es ist kein Leistungsdruck. In dieses Gefühl der Glückseligkeit und des Einsseins reinzugehen, werden Sie diese körperliche Übung so ein bisschen machen. Und jetzt werden Sie feststellen, Sie hatten vielleicht 12 oder 14 Versuche und das lief nicht. Sie waren unbewusst. Erst hinterher fällt Ihnen das auf, wow, meine Aufmerksamkeit war gar nicht bei mir. Also das ist auch ein sehr guter Burnout-Schutz. Der zeigt Ihnen an, wenn Sie die Übung sehr oft vergessen, dass Sie Burnout-gefährdet sind, dann sind Sie ständig verschmolzen mit anderen, aber ruhen nicht in sich. Dann geben Sie sehr viel Lebenskraft weg. Also, die Grübelschleifen laufen unbewusst ab, der Wille statt frei bewusst zu entscheiden, ist in ein Funktionskorsett gepresst, das uns mit sich reißt und uns auch ins Unbewusste drückt. Und die Gefühle, wenn wir verschmelzen mit den Sorgen eines anderen, können wir wenig Hoffnung ausstrahlen, weil wir selber nicht richtig mit der Quelle verbunden sind. Da unsere Herzübung bringt uns auch in den Fluss immer wieder. Also das Alltagsbewusstsein ist ein Zustand von ziemlicher Verdunkelung, ziemlich viel Unbewusstes läuft ab. Insofern, Mystik widerspricht auch nicht der Auffassung der Psychoanalyse. Wie sieht das Weltbild, das Selbstbild und das Gottesbild auf der Stufe aus? Der Mensch sieht sich selber eher als Opfer der Umstände, man kann ja nichts machen, Zivilcourage ist schwer, häufig haben andere die Schuld. Es geht häufig um Schuldzuweisung, wer hat Schuld? Insofern ist natürlich auch Gott ein Schuldlöser, die Welt ist schwierig, überfordernd. Und ja, das Leben erscheint als Last. Menschen auf der Stufe sagen, wenn ich sage, oh, ich glaube, von der Anlage des Menschen her, von Naturvölkern gibt es Untersuchungen, dass wir eigentlich locker 120 bis 160 Jahre alt werden können. Dann stöhnen viele, oh, so alt möchte ich gar nicht werden. Also da ist auch diese, das Leben ist Last, das ist nicht was, wo ich morgens aufwache und mich freue, wow, ist das wieder ein schöner Tag, so wie in Kinderzeiten. Wenn Sie jetzt diese oder andere Mönchsübungen, zum Beispiel aus dem Zen-Buddhismus, machen würden, wie sieht die nächste Stufe aus? Psychologisch heißt sie Metakognition. Ab jetzt können wir auf unser eigenes Denken, Fühlen und Wollen draufschauen. Das ist ein neuer Freiheitsgrad. Auch das ist jetzt noch nicht, also es ist immer noch Diakonie, also allgemeine Bewusstseinsreinigung, das ist so ein Reinigungsfimmel, also sagen wir Entlastung, Klärung. Ja, in Deutschland von mystischer Reinigung zu sprechen, ist eher unangenehm. Und ab jetzt schauen Sie sich, das passiert vor allem durchs Jesusgebet, also das ist was, dass Sie versuchen, anfangsweise immer, wenn Sie spazieren gehen, einfach innerlich Jesus Christus zu sagen. Jesus Christus, Jesus Christus. Irgendwann ist das Ihr Jingle. Wie nach einer Chorprobe sitzt der im Unbewussten. Ist wirklich eine alte Mönchstechnik. Und Sie müssen nichts dabei bewusst fühlen, weil der Name soll bis in die tiefsten unbewussten Schichten rein. Wie die orthodoxen Mönche beschreiben das, so wie ein Tropfen Olivenöl, der auf ein zusammengelegtes Tuch fällt und Schicht für Schicht durchdringt. Jetzt kann ich als zeitweise Ex-Baptist auch sagen, ja, man kann ja eine Jesus-Allergie haben, dann nehmen Sie, mein Wesen ist Liebe oder Liebe umgibt mich oder in Liebe geborgen. Das sollte aber so häufig derselbe Text bleiben, wie Radio-Jingles damit arbeiten. Unser Unbewusstes ist sonst zugejingelt von Fremdbotschaften. Die sitzen tiefer in uns als dieser Name. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt mit dem Jesusgebet auf diese Weise leben, nicht in Sitzmeditation, sondern dass Sie sagen, immer vorm Einschlafen wiederhole ich diesen Namen oder immer, wenn ich spazieren gehe oder immer, wenn ich jogge. Also es ist wieder kein zeitlicher Zusatzaufwand, das schafft jede und jeder. Dann wird auch Ihr Hirn höher getaktet, das ist nachweisbar, Hirnfrequenzmessung. Der Alltagsmensch verbringt von den Hirnfrequenzen die Zeit meistens so entspannte Außenwahrnehmung 14 Hertz bis, das ist dann schon Stressbereich, 30 Hertz. Das sind so Sinuskurven pro Sekunde im Hirn. Wenn Sie jetzt das Jesusgebet viel im Alltag sprechen, wird Ihr Hirn höher getaktet. Die Hirnfrequenz wird jetzt so wie bei jemandem, der eine ganz komplizierte Matheaufgabe versucht zu lösen. Das nennt man Gammaband, 40 bis 70, 30 bis 70 Hertz. Und dadurch gelangen Sie zu Metakognition als Dauerzustand. Sie sind nicht mehr der Gefangene Ihrer Gefühle und Ihrer Gedanken, sondern Sie schauen auf den bisherigen Käfig auch aus dunklen Gedanken rauf. Das habe ich dazu genutzt, ein Konzept zu entwickeln mit diesen drei Übungen, achtsamkeitsbasierte Seelsorge. Ich wollte nicht ganz so ein evangelikales Modell von damals, so was weiß ich, Adams oder so, nudethische Seelsorge, das war mir doch ein bisschen zu streng, sondern eins, das auch wieder mit Frömmigkeitsübungen arbeitet. Und das ist ein Weg, wo ich nicht sagen würde, dass das jetzt total Therapie ersetzt bei Depressiven oder Zwangserkrankungen. Aber wenn Menschen auf ihre Gedanken und Gefühle draufschauen können, erhalten sie auch die Möglichkeit, sie zu steuern, sie zu verändern. Das sind ganz dramatische Persönlichkeitsentwicklungen, die dann möglich werden. Es gibt auch jetzt mit buddhistischen Übungen schon ähnliche Konzepte, MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, das ist für Depressive. Die arbeiten dann mit Sitzen in der Stille aufgrund von Zen, also Atemstromkonzentration. Oder auch bei Borderline-Erkrankungen, das ist ja eine ganz starke emotionale Zerrissenheit, wo die Menschen auch ihren auch schlimmen Gefühlsimpulsen ausgeliefert sind, bis hin sich selbst zu verletzen, werden inzwischen auch solche Elemente eingebaut, weil man gemerkt hat, es ist toll, wenn Menschen auf ihre Gefühle und Gedanken raufschauen können. Also Tipp, Jesusgebet ist eine ganz tolle Möglichkeit, auch in der Seelsorge, und ich habe es versucht, inzwischen wissenschaftlich zu begründen, damit wir auch wieder spirituelle Seelsorgekonzepte kriegen. Warum sollen wir es jetzt dem Therapiemarkt überlassen? Die sind langsam spiritueller, als wir es uns jedenfalls im evangelischen Bereich wagen, dass wir uns so selbst säkularisiert haben. Also die erste Stufe Alltagsbewusstsein, da läuft vieles unbewusst ab. Metakognition, jetzt tritt ganz viel ins Bewusstsein. Sie sehen ab jetzt, wie Sie sich selber den Tag zum Beispiel, heute wird schlimm, das werde ich nicht schaffen. Also unser Hirn reagiert auf so einen Gedanken sofort. Es schüttet jetzt schon die Botenstoffe aus, als sei die Überlastung jetzt schon eingetreten. Wenn Sie dann zum Beispiel jemandem, der dauernd solche negativen Gedanken haben, zusätzlich den Satz geben, ich bin froh und heiter, das Glück ist mein Begleiter. Und das ist ja das, was wir auch machen mit morgens stille Zeit oder ein Lied singen. Also das ist ja eine ganz andere Grundton. Also da habe ich noch die alten Swoboda-Lieder. Ich glaube, er war es. Gönn dir jeden Tag die stille Zeit, bevor du startest. Gott schlägt einen Grundton an. Und dadurch gehen wir als spirituell ausgerichtete Menschen mit einer ganz anderen Gefühlsgrundlage und auch mit einem ganz anderen Gedankenkonzept in den Tag und nehmen auch anderes wahr. Und wie gesagt, mit Metakognition, das fühlt sich so an, als seien sie gleichzeitig, sie können sogar noch tiefer Schmerz und Aufregung fühlen, sind aber gleichzeitig jemand, der sich helfend zur Seite steht, mit großer Klarheit. Das ist wie so ein Split in der Persönlichkeit, der jetzt aber heilend ist, ist ein bisschen wie bei den Woody Allen-Filmen, wo dann manchmal der Subtext läuft. Der Subtext, da machen wir uns weiterhin die Hölle heiß und ansonsten die Grundhaltung ist ein tiefer Friede. Zen-Buddhisten nennen dieses Stadium auch Zeugenbewusstsein. Aber auch hier bleibe ich nicht stehen. Und meistens ist es, wenn Menschen so ein bisschen in der Richtung angefixt sind, fragen die ja, und wo führt das noch hin? Die nächste Stufe nenne ich freies Ich, also auch noch nicht sofort hier Sündenbewusstsein und Lebensübergabe, diese alten Sachen. Jetzt geht es tatsächlich darum, die Menschen sind freigestellt, den persönlichen Gott zu finden oder Gott persönlich zu finden. Erstmal sage ich, ihr seid jetzt aus dem Unbewussten raus und wieder das Weltbild ist jetzt, wow, ich habe viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, als mir vorher deutlich war. Und auch man wird sich dessen deutlich, wie man selber bestimmte Beziehungen gegen den Baum gefahren hat. Man übernimmt Verantwortung. Das ist jetzt auch kein zermürbendes Schuldgefühl mehr, sondern man sagt einfach, ja, ich habe damals mein Bestes versucht, aber es war, heute stehen mir ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung. Und das ist auch eine gute Haltung, wie man jetzt andere um Verzeihung bitten kann. Dass man einfach sagt, ich kann mir vorstellen, ich war damals eine Last oder dass ich dir wehgetan habe. Aber das ist jetzt nichts Gequältes mehr, sondern aus einer Stärke, aus einer Freiheit heraus. Und wenn Probleme in der Welt auftauchen, ist nicht mehr die Haltung, mein Gott, ich weiß gar nicht, wo das herkommt und wie ich das schaffe, sondern es macht direkt Spaß, Lösungen zu entwickeln. Man lässt sich durch das Problem nicht mehr hypnotisieren, sondern sagt, kann ich nicht, ich glaube, ich lerne dazu, weil wir nicht mehr so viele Kräfte für innere Kämpfe verbrauchen. Und die Grundhaltung ist hoffnungsvoll. Und ab hier beginnen auch intensiv spirituelle Fragen. Wer bin ich? Wo ist Gott? Was ist das Wesen des Menschen? Weil die Menschen sind nicht mehr jetzt so mit Problemen zugeschüttet. Und wenn sich Menschen auf den christlichen mystischen Weg einlassen, da gebe ich ja inzwischen auch Seminare zu, sage ich sehr klar als Dialogposition, ich stehe für das Christentum, aber wer das jetzt zen-buddhistisch oder tibetisch-buddhistisch gehen will oder als Energieheiler, da versuche ich es gerne in deren Sprache zu übersetzen, aber das Christentum hat nochmal ein etwas eigenes Profil, eigene Akzente. Und da sage ich also, die nächste Stufe, wir hatten jetzt Alltagsbewusstsein, dann Metakognition und schließlich freies Ich. Dass es Spaß macht zu leben, dass wir merken, wow, ich bin wirklich nicht zum Leiden bestimmt, sondern zum Glücklichsein, ich habe Kräfte frei. Worum geht es im Leben eigentlich? Und also die nächste Stufe, sage ich jetzt, das ist jetzt eins werden mit Christus. Und da ist dann häufig ein großes Staunen. Und dann nehme ich vor allem aus dem Neuen Testament die Stellen, dass Jesus Protos, Kai Teleos, Anthropos ist. Protos, da spiele ich gern mit der Sprache. Ich wollte ja schließlich mal bei Wort und Werk anfangen, weil ich durfte ja sowieso nicht in die Gemeinde und in den Onkenverlag einsteigen. Also ich spiele weiterhin gerne mit Sprache. Naja, das ist jetzt aus mir geworden. Meine Gemeinde übrigens, das war die Matternstraße, früher Gubner oder Kardinerstraße. Die liebevollen alten Damen sagten, Sabine, aus dir wird wohl nichts, studierst du immer noch, wir machen uns Sorgen. Du wirst ja nie fertig. Christus, sage ich, ist Protos, Kai Teleos, Anthropos, der Prototyp. So sind wir Menschen gemeint und er tritt uns von der anderen Seite des Spiegels entgegen. So siehst du aus, wenn du mit Gott verbunden bist. Du bist gehimmelt und geerdet, nur er als Prototyp, wenn es in der Bibel heißt, er war ohne Sünde, dann sage ich, ja, das ist wirklich in der Theologie. Ohne Sonderung, nicht abgesondert, nicht getrennt von der Quelle. Da geht es wirklich nicht darum, oh, du hast das Marmeladenglas gestohlen oder anderes, sondern es ist ein Seinsbegriff, Sünde erstmal. Abgesondert sein, finde ich deshalb sprachlich am besten. Und er ist dann auch so groß geworden, dass ihn nichts und niemand von der Quelle getrennt hat. Und wir sind aber von der Natur her genauso von Gott her, dass ich, da bin ich ein bisschen frech, da weiß ich, das könnte jetzt in Richtung Irrlehre gedeutet werden, aber ich sage das wirklich. Das Ziel ist, dass jede und jeder von sich die Weihnachtslieder singt, vom Himmel hoch, da komme ich her. Also das ist das Wesen des Menschen und Christus bringt es wieder zum Strahlen und er ist der Prototyp und wir sollen in Serie gehen. Und Teleos, da ist ja Telos, Vollkommenheit und Ziel drin. Also ich hatte in Buko wirklich noch Chancen, ganz gut Griechisch zu lernen. Die Klasse bestand, glaube ich, nur aus 8 Personen. Da hatte ich keine Chance, nicht Vokabeln zu lernen. Also er ist der Ur- und Zielmensch, der Prototyp und der Zielmensch. So sind wir alle gemeint. Ich mache also aus dem Neuen Testament sehr stark alles, was in Richtung gleichgestaltet werden mit Christus bedeutet. Metamorphoste to theo oder einai en Christo in seinem Kraftfeld sein. Ich sage dazu auch gerne in seinem Informationsfeld. Oder Christus angezogen haben. Also das ist jetzt tatsächlich eher wieder aus dem Mönchtum auch die Parallele zu bis hin zur charismatischen Bewegung, dass der Mensch Tempel des Heiligen Geistes wird. Nur jetzt auf dem anderen Weg der Bewusstseinsschulung. Also Phasen und Ergebnisse sind teilweise ziemlich gleich. Es bleibt also nicht dabei stehen, ihn in der Ferne und in der Größe anzubeten, sondern mit Angelus Silesius und wird Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, dann bleibst du doch verloren. Also das Ziel der Mystik ist, es geht weiter, die liebende Vereinigung mit der Gegenwart Christi. Manche machen sich da ja lustig, aber ich finde Zinzendorf eigentlich klasse, auch mit dieser Seitenhöhlchen-Mystik. Aber es ist im Seelischen so gemeint und im Geistigen. Eins werden mit dem Urinformationsfeld, wie der Mensch gemeint ist. Und Christus ist der Erstgeborene der Schöpfung und tritt uns also als Grundmodell entgegen. Aber dann ist die Frage, wie eignen wir uns das an? Und auch Dietrich Bonhoeffer hatte ja in seinem Buch dieses Gleichgestaltetwerden mit Christus betont. Und das nicht durch Imitatio, also ihn nachahmen, sondern in den alten Klöstern war das immer Liebesmystik. Ich mache das tatsächlich inzwischen so, dass ich in meinen Mystik- und Coaching-Seminaren, also die Leute, die wiederkommen und nicht nur das Basisseminar besuchen, dass ich immer sage, dass die wichtigste nächste Stufe ist jetzt Liebesmystik. Das ist verloren gegangen. Dieses Thema Gott lieben, mit ihm eins werden wollen, erstmal in der Gestalt von Christus. Und in meinem blauen Buch Jesusgebet Neue Mystik, da ist ein Kapitel, dass ich mal daran gearbeitet habe, wo ist eigentlich diese Gottesliebe im Christentum geblieben? In den Bach-Kantaten ist sie noch. Und so dieses Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, könnte man fast sagen, da ist die Liebe in die Binsen gegangen. Also das ist so eine Erotik, die ist nicht mehr so prickelnd, wenn ich dann also zu meinem Liebhaber sage, wow, du bist wie Gras und Ufer. Also auch wenn ich aus Kiel jetzt inzwischen komme. Das gibt so ein kleines Büchlein von Anselm Grün. Ich muss ja immer zitieren, um nicht als ganz so verrückt dazustehen. Anselm Grün, das heißt Mystik und Eros. Früher war das noch so hellrosa Pink und heute ist es so ein bisschen mehr so Bordeauxrot geworden. Der zitiert noch ganz viel von dieser wirklich eins sein wollen mit Christus. Und als Übung gebe ich da den Menschen die Aufgabe, jetzt schreibt eure eigene Heilsgeschichte in der Gegenwart. Das Evangelium nach Egon, nach Clara, nach Carla. Ihr seid jetzt mit hineingeboren in diese Familie mit Josef und Maria und Jesus Christus. Und jetzt schaut erstmal, übersetzt das bis hin im Detail in die Gegenwartskultur, aber spielt das dann in euch als Daily Soap auch täglich durch, wenn ihr in Sorgen seid. Also, dass du jetzt wie auf so einer Christus-Ikone, nicht bei oder Marien-Ikone, bei der Anbetung stehen bleibst, sondern jetzt bist du das Kind im Bauch der göttlichen Mutter. Jedes Kind auf Erden hat so eine Mutter verdient. Aber die Unbewusstheit der Menschen, also Sünde sage ich auch nicht, dass das von Sex jetzt unbedingt herkommt, da sind ja die Menschen eher friedlich, sondern das ist Lieblosigkeit und die brauchen wir, um uns als Menschen überhaupt zu entfalten, um kreativ zu sein, um Freude am Leben zu haben. Also von Gott her ist jedes Kind dazu bestimmt, so empfangen zu werden, wie in der heiligen Familie. Auch Christus landete dann nur im Stall und auf ihn wartete auch erstmal nur der Kindermord zu Bethlehem. Aber jedes Kind verdient es, durch die heiligen drei Könige begrüßt zu werden und dass Engel dabei singen. Also gebe ich den Menschen das als Aufgabe. Und das Tolle ist, in unserer Seele entsteht dadurch auch wirklich eine geheilte Struktur. Das heilt sehr viel, denn die Seele kennt für die alten Wunden keine Zeit. Und jetzt bin ich obendrein, das ist vielleicht fast katholisch an mir der Meinung. Am Anfang wirkt das wirklich wie eine vorgestellte Übung, aber das öffnet die Seele wirklich wieder, um in die Verbindung mit Gottes Liebe zu kommen, diese Übung, die hat es in sich. Und dann sage ich, und jetzt schau mal, nicht jeder steht jetzt auf galiläische Wüsten und Seenlandschaften und die damalige Nachthemdmode, also schau mit Josef und Maria, welche Jobs die heute haben. Wie muss die Familie für dich aussehen, um deine Menschenwürde und Heiligkeit und das Strahlende in dir, damit es in dieser Welt nicht verlischt, sondern damit es gefördert wird? Was ist dein heiliges Land? Sind es die Berge oder ist es der Meeresstrand der Karibik? Dann findet dort jetzt dein Evangelium statt. Dadurch wird die menschliche Seele, das ist auch liebesmystisch, ist erstmal noch so etwas wie ein seelisches Einweichprogramm. Aber viele Menschen haben so viel Hartes erlebt. Die Zeiten sind noch. Wir werden körperlich jetzt nicht mehr gevierteilt, aber seelisch wird so viel dreingeschlagen und zu verstehen gegeben, du bist nicht richtig, so wie du bist. Und dadurch zieht sich die Seele so in Schmerz und Angst zusammen und die Folge ist dann auch Abgrenzung und Wut bis Verbitterung und erstmal diese innere Bestimmung als innere Seelen, Seelenbild, als verinnerlichtes Evangelium zu erleben, das befreit. Also das gehört alles noch zur Stufe 1 werden mit Christus, damit die Seele sich wieder auf Breitband, Liebesfilm überhaupt einlassen kann. Sonst ist die Botschaft, du bist zur Erlösung in Gott bestimmt, ist nur was im Kopf und kommt nicht im Herzen an. Und erst recht, was nicht im Herzen ist, da bleibt die Angst dann vielleicht noch, die Lebensangst bis in die Knochen steckend. Also bis dahin soll ja die Heilung kommen, dass wir wirklich Tempel des höchsten, klarsten Bewusstseins und von Gottes Liebe werden. Das ist ja Heiliger Geist. Und wenn wir dann, und es geht bis dahin, dass Menschen sagen, dass sie jetzt wirklich, wenn sie täglich damit leben, das ist wie bei christlichen Mönchen und Nonnen früher überliefert, erleben, wie auch Christus zärtlich auf sie zukommt. Und ab da gehen sie auch anders mit Bibelstellen um. Wir müssen ja, das begegnet mir auch immer wieder in Seminaren, was für ein Christusbild haben die Menschen? Sie lehnen ab den Herrscher. Sie lehnen ab Christus als Gehorsamsforderer. Wobei auch das Wort Gehorsam, das fand ich wunderbar frech. Jemand, der bei Jesuiten in St. Georgen, eine katholische Hochschule bei Frankfurt studiert hatte, der sagte, was Gottes Wille ist, bestimme immer noch ich, weil ich muss ihn ja interpretieren. Da war der Ex-Baptist in mir ganz schön frustriert, weil ich ja sagte, na ihr mit eurem Gehorsam. Also, und wenn wir uns vergegenwärtigen, ursprünglich hatte das Christentum kein Gottesbild. Wenn Christus gemalt war, dann als der gute Hirte mit dem Lamm auf den Schultern in den Katakomben oder die Orante, die für Gott sich öffnende Frau in der Gebetshaltung. Und die Ikonen, wer hat sie erfunden oder gefordert? Der Kaiserhof. Von da aus ging der Ruf aus, wir wollen eine Ikone, und ab da wird der Kaiserhof bildgebend und bildprägend. Und dann ist ja klar, was die jetzt mit dem Christentum machen. Das ist nicht mehr die große Revolution, wie auch in den Hymnen. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Oder hier ist weder Mann noch Frau noch Sklave noch Herr, sondern jetzt wird das ein Herrschaftsinstrument und Christus wird also ja, mit Herrschermiene dargestellt. Und das Christentum, ich habe ja in der DDR studiert, da haben wir es dann am Sprachenkonvikt auch reflektiert, dass wir dann mit Günther Jakob sagten, jetzt ist die konstantinische Wende, es ist endlich frei von staatstragenden Funktionen. Und das lehnen die Menschen ab. Und wenn ich ihnen sage, Mystik ist für mich die größte Revolution, die noch aussteht. Was ist es, wenn einigermaßen unbewusste Menschen eine Revolution machen? Dann kommen doch wieder die Mächtigen der Welt, unterdrücken die Völker bei raus. Sondern das Wichtigste ist erstmal, dass wir als Menschen uns der großen Visionen bewusst werden, zu denen wir bestimmt sind, Christus gleichgestaltet werden, dass jedem Menschen bis ins Seelische, bis in den Körper hinein vermitteln. Du bist herrlich, wenig niedriger als die Engel hat er sie gemacht oder bis Christus, Götter seid ihr, dann aber jetzt nicht im jetzigen Zustand, sondern wenn wir uns völlig umschmelzen und verwandeln lassen auf diesem Weg. Und diese Botschaft wird wieder gerne gehört. Aber auch dabei bleibe ich noch nicht stehen, sondern das Ziel der Mystiker ist eins werden mit dem Vater. Oder manche sagen jetzt Urgrund oder Weltengrund heute dazu. Also dieses Eintauchen in absolute Stille, was auch als mystischer Ich-Tod erfahren wird. Hier ist es, die Buddhisten würden sagen, vom Herzsutra her, Form ist Leere, Leere ist Form. Also das ist die Weltenenergie oder der Weltenstoff, bevor es in die Form getreten ist. Deshalb, durch Christus hat Gott die Welt erschaffen. Und da sage ich, im Christentum haben sie jetzt den Weg, dass sie tatsächlich über Christus gehen und dann in den Weltengrund eintauchen, weil sie sich dann im Nirvana nicht auflösen. Also das Christentum, betone ich immer, ist eine Religion der Inkarnation. Wir sagen nicht dazu. Ist eh alles vergänglich, ist eh alles Maya. Ab in den Weltengrund oder ins Nirvana. Das vergleiche ich gerne damit zu sagen, ist eh alles Wasserdampf oder der Fluss. Nein, wir sind dazu bestimmt, dass in uns Gott wie in Abermillionen Schneeflocken in einer Einzigartigkeit auskristallisiert. Und das Nirvana ist dazu da, wenn die Welt aus uns Eiswürfel oder noch blödere Formen gemacht hat, dass wir dann doch noch mal ein bisschen uns verflüssigen und verdunsten, um dann tatsächlich in Herrlichkeit und Liebe und Schönheit noch mal viel schöner hier auf Erden auszukristallisieren, mit dem Ziel, anderen zu zeigen, so herrlich und schön ist es, Mensch zu sein. Also da biete ich Menschen als Meditationsübung dann an, wer diesen Weg auch in der Richtung weitergehen will, tatsächlich durch ihn zum Vater. Dass ich Meditationssätze jetzt von Jesus Christus selber anbiete, also in Identifikation mit ihm sprechen, jetzt aber erwägend und nicht so wie beim Jesusgebet, eine Weile, dass sie damit zum Beispiel am Strand spazieren gehen, der Vater und ich sind eins, wer mich sieht, sieht den Vater, oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist immer erstmal ein Erschrecken. Hilfe, ist das nicht gotteslästerlich? Aber wir sprechen diese Sätze in Christus, um uns zu öffnen für diese Weite, die der Prototyp uns bringt. Also in seiner Kraft, dass wir auch den Weg dieser Gleichgestaltung gehen. Denn ich glaube, die gegenwärtige Gefahr auf der Erde ist nicht, dass der Mensch als zu herrlich erachtet wird, sondern dass es zu wenig Liebe gibt, zu wenig Hoffnung und zu viel Verzweiflung. Und insofern finde ich es wichtig, diesen Weg bewusst zu machen. Und der Weg ist jetzt auch nicht so stufenförmig, wie ich ihn schildere, sondern was die Einzelnen erleben, da sage ich schon wieder gerne, das ist Chefsache. Also Hauptsache, die Menschen bleiben erstmal auf dem Weg mit diesen drei Grundübungen. Vielleicht haben sie dafür auch andere, aber so sehe ich jetzt diesen persönlichen Weg. Und jetzt nehme ich mal ein Beispiel von jemandem, der war drogenabhängig, wie er sagte, seit er jugendlich war. Und jetzt auch noch, sagte auch mit ihrem Jesus, können Sie mich jagen. Also das Jesusgebet konnte ich dieser Person jetzt auch nicht vermitteln. Und habe dann gesagt, dann müssen wir schauen, was für Sie passt. Aber es sollte ein wahrer Satz sein, auf den er sich fokussiert. Denn das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, das ist formgebend für unser Leben. Das ist auch nochmal ein Geheimnis aus dem Mönchtum. Und er hatte sich jetzt den Satz gewählt, alles ist eins. Und dann dachte ich, da fehlt die Kraft des Namens. Mal schauen. Und ich sagte, und in jedem Falle, spätestens wenn Sie ganz viele negative Gedanken haben oder schlimme Gefühle wie Hass oder Verzweiflung, sprechen Sie diesen Satz. Damit richten Sie sich wirklich wieder auf den Bauplan des Menschen aus. Und er sagte, ich habe den im Bus gesprochen. Ich hasse sowieso alle Menschen. Und der Bus ist immer so überfüllt. Und auf einmal war so viel Liebe in mir für all diese Menschen. Und er ging den Weg weiter und so nach etwa 2 Monaten sagte er, kann das sein, dass Gott eigentlich überall ist? In jedem Baum, in jedem Tier und in jedem Menschen, aber überall auf andere Weise? Also erleuchteter geht's nicht. Das war jetzt nicht ganz stufenförmig. Und das meine ich damit, wie sich also auch unser Gottesbild, unser Selbstbild und unser Weltbild verändern wird, wenn wir diesen Weg der immer größeren Klarheit in uns selber weitergehen. Also die Haupthindernisse, worunter wir am meisten leiden, ist die Trennung, weil wir so davon überzeugt sind, dass unsere negativen Gefühle Recht haben und weil wir sie auch kaum noch rauskriegen aus uns, wenn wir nicht üben. Das ist ein Vorhang. Vor unserem Gesicht oder vor unserer Wohnung, vor unserem Fenster. Und der erste Vorhang ist Überlebenskampfgefühle. Deshalb ist jeder, der solche Sachen verbreitet, eigentlich ein Verbrecher, ein seelischer Verbrecher. Wenn man einfach immer wieder nur die Aufmerksamkeit darauf lenkt. Es wird Zeit, neben Tagesschau auch Good News als mindestens viertelstündige Meditation anzubieten. Warum immer die Aufmerksamkeit auf die größten Rindviecher lenken, auf die größten Verbrecher? Und warum nicht mal Rettungsschwimmer riskierte sein Leben und versuchte 3 Kinder zu retten, statt, die Menschen werden ja immer schlimmer, es gibt keine Hoffnung. Also Nachrichten sind auch nur eine Ware, sie werden produziert. Mit welchem Ziel? Wenn sie uns lähmen, dann bringt das gar nichts zu sagen. Ich muss ja informiert sein. Das, worauf wir die Aufmerksamkeit lenken, wird verstärkt. Das ist auch eine ganz große Verantwortung. Und christlicher Gottesdienst zum Beispiel lenkt ja die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Christus. Insofern ist er heilsam. Alles andere macht krank, bis hin, es tötet Seelen ab. Also wir leben in einer Kultur, wo negative Nachrichten doch einen sehr großen Wert haben. Und das, auch dafür gibt es eine Übung. Versuchen Sie mal 21 Tage lang ohne Klagen zu leben. Und ohne negativ zu reden. Das ist ein tolles Buch von einem US-amerikanischen Pastor, Will Bowen, Bowen geschrieben. Der Titel ist Einwandfrei, heißt das. Will Bowen, Einwandfrei. Da hat man so ein Latex-Armband und man soll versuchen, es 21 Tage auf der gleichen Armseite zu tragen. Und immer wenn man jetzt doch, ach, die Menschen sind ja so schlecht oder meine Kollegin, die ist ja so eine Nervensäge oder so. Dann soll man es wechseln. Deshalb ist es aus Latex, es ist sehr strapazierbar. Und ja, damit wollte Will Bowen, glaube ich, mal den Tratsch in seiner Gemeinde etwas eindämmen. Und das Ergebnis war jetzt, dass ihm Familien berichteten, sie hätten jetzt ungefähr 3 Tage hintereinander schweigend miteinander Mittag gegessen, weil sie keine Gesprächsthemen mehr hatten. Und erst dadurch merkt man, wie die Aufmerksamkeit sich fast automatisch immer dem Negativen hinwendet. Und dann ist klar, dass man dann die Frage stellt, ja, wo ist Gott? Da ist er nicht, weil das ist Meditation der Hölle. Jetzt soll das aber auch nicht gemein sein, sondern wenn ich Menschen, auch zum Beispiel Depressiven, gerne diese Übung gebe, dann sage ich, du, das ist nicht, jetzt darf ich nicht mal mehr klagen. Och, ist das schlimm. Sondern wenn du ein Problem anstarrst, wird es dich aussaugen, es wird dich fertig machen. Du bist im Schwitzkasten mit diesem, im Würgegriff des Problems. Versuche jedes Mal, wenn du ein Problem siehst, lösungsorientiert zu fragen. Lenke sofort deine ganze Kraft auf die Frage, wo ist die Lösung? Also man darf weiterhin auch mit diesem Latexarmband sagen, ich habe Probleme mit meiner Kollegin, aber als sachliche Feststellung. Ich habe Probleme mit meiner Kollegin, dieser Mistkröte, wäre Armbandwechsel. Und das andere, ich glaube, ich komme zurzeit mit ihr nicht klar, ist eher die sachliche Beschreibung. Aber das bestimmt man selbst, weil man merkt, es ist Zeitverschwendung, die Aufmerksamkeit nur auf das Negative zu richten. Christen sind Menschen, die, wenn Probleme da sind, fragen, wo ist die Lösung? Wie hier bei dem Beispiel, ja, ach, diese Abschiebepraxis ist schlimm. Und dann stattdessen Fürbitte nebenbei an der Lösung arbeiten, obwohl man es nicht weiß und sie ist da. Das ist die Grundhaltung. Insofern sind wir ein ganz wichtiges Antidepressivum. Immer Probleme zu meditieren macht wirklich, das heißt, es ist erlernte Hilflosigkeit. Man hat das Gefühl, Kontrollverlust. Das ist Alltagsbewusstsein. Aber je klarer unser Geist wird, dann lassen wir uns nicht mehr vom Problem fesseln, sondern fragen, wo ist die Lösung? Jetzt habe ich also ein Beispiel geschrieben, wie es ist jetzt zunehmend, sehen wir jetzt auf dieser Stufe Einssein mit Christus, erleben wir auch hin und wieder dieses Einssein mit dem Vater. Also dass Gott als Schöpfer überhaupt nicht fern ist, nicht auf einem anderen Planeten. Wo ist Gott? Sondern wir sind umzingelt von heiligem Bewusstsein. Das ist meine Übersetzung für Heiliger Geist, höchste, klarste Bewusstseinsstufe. Überall ist wunderschöne Information, in den Schneeflocken, in Eisblumen, in Blättern, in Blüten, überall. Die Hummel kann fliegen, obwohl sie viel zu schwer ist physikalisch gesehen. Wahrscheinlich hat sie Antigravitationsantrieb oder sowas schon erfunden. Überall ist Intelligenz drin, aber der Mensch erkennt es nicht. Natürlich, wenn man in einer Stadt ist und alles ist, wird inzwischen Form follows Function mäßig hässlich gebaut. Und da kann man tatsächlich fragen, wo ist Gott? Aber das sind Schöpfungen von unbewussten Menschen. Also das ist die gefallene Ordnung. Aber je weiter wir weggehen wieder zur ursprünglichen Schönheit, finden wir Gott in allen Dingen. Und so heißt es von Ignatius von Loyola, diesem Begründer des Jesuitenordens, er hob ein Würmchen in die Höhe und pries Gott ob seiner Gegenwart. Er fand ihn sogar im Regenwurm. Ist doch wirklich ein tolles Vieh. Also möchte ich jetzt nicht auf meinem Teller haben, aber da gehört er ja auch nicht hin, da fühlt er sich ja auch nicht wohl. Und auf der Phase ist die Welt nicht mehr die Widerspiegelung des Unvollkommenen, sondern das ist die Freiheit des Menschen, bewusstlos zu bleiben. Aber je mehr wir diese Überlebenskampfgefühle nicht mehr in uns kultivieren und je mehr wir diese negativen Gedanken durch das Jesusgebet, dass sie uns bewusst werden, desto klarer wird der Geist, dass alles im Prinzip schon da ist. Und das sagen die Mystiker. Weil gerade im evangelischen Bereich wäre ich immer gefragt, ist das nicht Selbsterlösung? Wo bleibt die Rechtfertigungslehre? Und ich sage, wir sind erlöst. Aber das ist so, als hätte ich eine Villa auf dem Mond, wenn ich nicht drin wohnen kann und stattdessen im Winter im Zelt hausen muss. Das ist nicht schön. Dann muss ich dran glauben, dass ich die Villa habe. Und das macht nicht Spaß, trotz Villa-Besitz zu frieren. Und das Wichtigste der Mystik ist, das ist diese präsentische Eschatologie vom Johannesevangelium. Alles ist hier und jetzt da. Es ist wirklich da. Aber das, was ich nicht wahrnehme, wenn ich nicht wahrnehme, dass mein Klassenkamerad in mich verliebt war, ja, dann ist eben nichts draus geworden. Dann kommt das nicht in mein Leben rein. Also insofern geht Mystik tatsächlich weiter als ein Fürwahrhalten dessen, sondern es ist Erleben, es ist tatsächlich erlebtes Einswerden. Und das ist eine Stufe, die ja auch Marion Küstenmacher in ihrem Buch Gott 9.0 beschreibt. Und man muss da nicht hin, man ist schon Christ auch im unbewussten Stadium, im Alltagsbewusstsein, aber es ist dann einfach leichter und das Leben macht mehr Spaß. Und auf der Ebene wird jetzt auch der dreieinige Gott nicht mehr als Abstraktum erlebt, sondern er ist die Liebe, der Liebende und der Geliebte. Also statt jetzt abstrakt Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er ist der Schöpfer, das Leben und das Geschöpf. Und wir leben, weben und sind in ihm. Das ist diese Gotteswahrnehmung und auch eine völlig veränderte Weltwahrnehmung. Und alle subatomaren Prozesse, jedes Atom, jeder Stern, jeder Planet besteht aus Licht, besteht aus Bewusstsein. Auch der Stein lebt. Das hört sich jetzt alles sehr abstrakt und verrückt an. Daher habe ich in dem blauen Buch Jesusgebet Neue Mystik lieber Künstler zitiert. Und der eine ist Anthony Gormley. Da gab es mal den Kinofilm Rivers and Tides. Der ist ein Landart-Künstler und das habe ich auch in dem Buch zitiert. Der sagt an einer Stelle des Films, der Stein lebt. Und er möchte das Lebendige im Stein zeigen mit seiner Landart-Kunst, wie er Steine auch durch die Landschaft zum Beispiel legt oder in der Form aufschichtet. Ab jetzt nehmen wir wahr, dass, was Franz von Assisi sagt, die Sprache der Schöpfung verstehen, was er im Sonnengesang formuliert. Alles ist sehr intelligent. Und ein Mystiker sagt auf der Ebene mal, ich sah, dass das Wasser mich beobachtete. Nicht ich sah das Wasser an. Es konnte mich sehen und ich verstand, was es war und mir sagte. Und hier besteht keine Trennung mehr. Also auf der Ebene fragt man nicht mehr, wo ist Gott, sondern man nimmt wahr, er lebt auch im Menschen, er ist gegenwärtig. Und er schaut durch unsere Augen in die Welt. Auf der Ebene, wenn diese Herzensreinheit und diese Reinheit der Wahrnehmung eingetreten ist, nicht mit so einem Alltagskoleriker, auf der Ebene erleben wir, dass wir eine Inkarnation Gottes sind, in Jesus Christus in der vollkommensten Form. Aber das, was die benediktinischen Mönche auch sagen, nimm jeden Gast im Kloster so auf, dass du spürst, Christus ist in ihm gegenwärtig. Und das ist es, dass wir, was weiß ich, mit dem heiligen Kuss Gott im anderen grüßen. Und vielleicht sollten wir uns da auch nochmal eine klarere Ausdrucksform ich weiß nicht, wie Grüß Gott in Bayern gemeint ist, gesagt ist, aber Namaste, das Göttliche in mir verehrt das Göttliche in dir. Also den anderen als schlafenden Jesus Christus wahrnehmen, auch wenn er noch unbewusst ist, und das in ihm fördern. Und dann kriegt auch Beratungsarbeiten eine ganz andere ressourcenorientierte Ausrichtung. Dass wir einfach nur versuchen, das freizuschalten. Jeder Mensch ist schon mit der Quelle verbunden. Also der Kampf der Mystik geht eher dagegen, dass es unbewusst ist. Jetzt nochmal. Also wir müssen nichts erzeugen, sondern es ist tatsächlich eher diese Mäeutik, dieses Erinnern, Gottes Innewerden. Es gibt ein Buch, das finde ich sehr schön, von Sebastian Painardat, indischer Jesuit, dessen Großvater war noch Brahmane. Und sein Buch heißt Gottes Geist reißt Mauern nieder. Es sind einige Aufsätze und einer ist sehr schön, dass er sagt, auf der Stufe, ich übersetze das jetzt mal in meine Begriffe, des Alltagsbewusstseins, da erleben wir uns ja erstmal nur so als so ein Stück Materie und wissen nicht, wozu soll das Ganze vielleicht gut sein, vielleicht zum schönen Anziehen. Und auch Meister Eckhart sagt auf der Stufe, ich bete Gott noch als etwas an, was das im Außen ist. Also und die Sehnsucht ist immer, wie kriege ich die Trennung überwunden? Die Trennung im Gebet überwinde ich dann, wenn es vielleicht eher in Richtung Anbetung geht und erst recht Liebesmystik, weil hier wird das Herz einbezogen. Und sobald Liebe dazu kommt, erleben wir uns ja als Menschen, selbst wenn wir in zwei Städten getrennt sind, doch schon als eins. Also ich bin hier, du bist da und trotzdem bist du in meinem Herzen oder ich spüre deine Gegenwart, ich bin bei dir. Ab dem Seelischen sind wir nicht mehr getrennt und im Geist gibt es nur noch das eine. Und insofern geht es vom körperlich getrennten Beten bei Sebastian Painardat zu der nächsten Stufe sozusagen eines zunehmenden seelischen Einsseins, wo Gott gar nicht mehr so sehr im Außen erlebt wird, bis hin, ich nenne das mal Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also wenn die Gedanken nicht mehr ständig um Dinge in der Welt kreisen, gibt es nur noch das Stehende Jetzt, die Zeit scheint aufgehoben und alles ist gegenwärtig. Und die größte Trennung wird deshalb durch das Jesus-Mantra, wenn man das Jesus-Gebet aufgehoben, es dient tatsächlich neben der Verbindung mit Gott auch der Unterdrückung unseres Gestrüpps aus ständigen Gedanken, aus diesem inneren Geplapper, was im Kopf ist. Und es wirkt, weil wir es ja fast nonstop im Alltag sprechen können, noch rascher im Prinzip als im Zen-Buddhismus, wo man sitzen will. So viel Zeit haben wir gar nicht, wir sollen ja auch noch arbeiten. Jetzt, was wird aus dem Ganzen dann für die Kirche, für das Christentum? Ich gehe davon aus, dass auch uns Christen hier im Westen nochmal eine Revolution oder eine Umwälzung stattfinden wird, mindestens vom Charakter der evangelischen Reformation. So John Yoder betonte ja auch, die Baptisten als linker Flügel der Reformation, da war ja auch viel schon von Mystik und Charismatikertum alles mit rein verwoben. Und das Ganze muss nochmal freigeschaltet werden. Daher spreche ich in der Gegenwart, auch wenn es um Reformationsjubiläum geht, gerne davon, es ist eine neue Reformation durch eine lebendige Mystik fällig, als Basisbewegung. Da haben wir auch schon sehr viel, vielleicht ist das eine Illusion, aber in der freikirchlichen Struktur, ja, es geht. Auch dieses Thema emergente Kirche finde ich sehr wichtig, dass aus einer Quantität eine neue Qualität sich entwickelt. Das erhoffe ich mir auch und dafür reise ich ja sehr viel mit diesen Mystikübungen auch rum. Und inhaltlich wird es dann in die Richtung gehen, wenn, dass die Menschen wissen, sie müssen auch nicht Gott werden, sondern er ist in ihnen schon anwesend und sie sind nicht getrennt, sondern sie sind schon längst mit ihm verbunden. Wir sind Teile derselben Seele, die sich in verschiedene schöpferische Richtungen verzweigt. Also das ist diese Erfahrung Leib Christi. Nicht nur die Kirche, sondern die ganze Menschheit ist der Leib Christi. Wir verkörpern ihn. Gott ist nicht da irgendwo draußen, sondern er ist die größte Liebesaffäre jedes Menschen. Jeder Mensch ist schon an ihn angeschlossen und deshalb brauchen wir nicht versuchen, größer zu werden. Und auch die Erfahrung, wie sieht der Himmel aus? Er ist hier und jetzt. Himmel und Hölle sind Bewusstseinszustände. Wenn wir voller Hass sind, sind wir in der Hölle. Und wie gesagt, Nachrichtensendungen sind eine Auswahl der höllischsten Meditationsmöglichkeiten. Und wenn wir in der Liebe sind, Gott ist die Liebe, sind wir im Himmel. Also das Paradies ist kein früherer historischer Zustand. Und Christus wird auch nicht physisch auf den Wolken wiederkommen, sondern er kommt da wieder, wo wir bereit sind, ihn mit reinem Herzen und klarem Geist wieder zu schauen. Also die Wahrnehmungshindernisse liegen auf unserer Seite. Auf der untersten Stufe, auf den unteren Stufen projiziert der Mensch noch viele Bilder auf Gott. Wie gesagt, den Herrscher, und dann kann er als Unterdrückungsinstrument verwendet werden. Und auch ja, und auch der Himmel und Gott mit dem Thron. Aber das Ziel ist zu sehen, wir sind schon mittendrin, und damit habe ich das Wichtigste gesagt. Als letzte kleine Frechheit, wenn ich jetzt noch gesagt hätte, ich rede jetzt mal über das Nunc Stans, das Stehende Jetzt, und es gibt keine Zeit. Das hätte gut an dieser Stelle gepasst.
Unterdrückungsinstrument hat schon gereicht. Frau Buber, bleiben Sie bitte noch da. Wir möchten gerne noch die Zeit geben, ein bisschen zu reagieren. Ich könnte mir vorstellen, wir haben vieles gehört, was uns aufwühlt, was den Protest hervorruft, was aber inspiriert auch hat und eigene Gedanken wachgerufen hat, Fragen ausgelöst hat. Ich würde gerne die paar Minuten, die wir noch haben, nutzen, um ein bisschen dazu die Möglichkeit zu geben. Deswegen würde ich bitten, dass wir zügig an die Mikrofone treten, wenn wir ins Gespräch eintreten wollen, dass wir dann uns möglichst präzise ausdrücken und das, was wir an Rückmeldungen oder an Fragen haben, klar und ja, entsprechend zügig, sodass viele drankommen können, noch stellen. Und ich würde vorschlagen, Sie antworten dann immer gleich direkt, wenn Sie mögen. Fangen wir hier in der Mitte an.
Ich habe eine Frage. Sie kennen sich gut mit Bonhoeffer aus. Wie sieht Ihr innerer Dialog mit Bonhoeffer und Barth und anderen aus, die sagen, Gott ist immer der ganz andere?
Würde die Mystik auch sagen, erstmal. Auf dem Weg selber jetzt bin ich sehr viele Gottesbilder losgeworden. Deshalb spreche ich von Gott loswerden, sagt ja auch Meister Eckhart, und ihn finden. Aufgrund meiner eigenen Biografie war ich sehr lange sehr schwer depressiv, weil das kriegstraumatisierte Eltern waren, und entsprechend war für mich Gott jemand, der das Schuldthema immer wach hält. Auch so die Tagesrückschau und wo muss ich mir vergeben lassen und ähnliches. Also ich blieb im Käfig leider meiner Depression gefangen. Und wenn Sie anfangen, auch Ihre Gottesbilder loszulassen, auch wenn Sie den Namen Jesus Christus einfach nur immer wieder innerlich wiederholen, werden diese Lasten von Ihnen abfallen, und Sie sind dann dafür offen, dass er der ganz andere ist. Und der, den ich verloren habe als Jesusbild, ist der Herrscher und jemand, der mir Schuldgefühle macht. Denn auch nach Marshall Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation, ist jemand, der anderen Schuldgefühle macht, jemand, der andere klein halten möchte, dass sie sich selber dafür angreifen. Also das ist eher ein Vorwurf. Dem bin ich losgeworden, und wen ich gefunden habe, einfach aus der Wahrnehmung, das ist, man taucht in eine Atmosphäre von Zärtlichkeit und Liebe ein, wie man Gott bisher vorher nicht gedacht hat. Das ist eine Grundfrage auch, ich habe ja im Bereich Psychoanalyse, Spiritualität die Habil-Schrift geschrieben. Die Psychoanalytiker sagen immer nur, ihr kommt nur so weit, dass ihr eure bisherigen Beziehungserfahrungen auf Gott übertragt, und dann habt ihr sie im Riesengroßen. Und das Wichtige ist, Jesus' Gebet ist also der Weg der bildlosen Mystik, dass ich sogar noch meine Dogmatik, meine Erwartungen an Gott fallen lasse und er begegnet mir dann als der ganz andere. Und das ist etwas, es ist so viel Weisheit und Schönheit, die uns da begegnet und in die wir reingenommen werden, das ist tatsächlich etwas ganz anderes, als es derzeit auch die Kultur lebt. Also das, ich sage deshalb immer noch, dass die Zukunft des Christentums, die liegt noch vor uns und nicht hinter uns.
Vielen Dank. Dort drüben.
Meine Frage ist, wo ist für Sie so die Grenze bei der Mystik zur Ihrer Lehre, wo Sie nicht mehr mitgehen? Ich glaube, die Mystik ist etwas ganz Spannendes, wo wir alles viel lernen können. Ich gehöre auch so zur charismatischen Bewegung und merke, eine Öffnung tut mir gut, aber wenn andere reden, merke ich auch, hey, da gehen viele Sachen, die sind mir ein bisschen schräg. Wo ist Ihre Grenze, wo Sie sagen, da gehe ich nicht mehr mit?
Aus meiner Sicht, eine der größten Irrlehren ist, dass die Kirche das Thema der unsterblichen Seele weggeworfen hat, aber erst seit Rationalismus und Aufklärung. Also die größte Irrlehre ist Materialismus, dass wir angeblich nur Körper sind und dass der Körper, das Gehirn, den Geist, das Bewusstsein hervorbringt und entsprechende Aussagen, dann auch wenn sich die Kirche daran angepasst hat, dass es keine Auferstehung gibt, dass der Mensch völlig tot ist und Ähnliches. Also das sehe ich als das größte Problem. Man kann nicht gleichzeitig Materialist sein und Christ. Das ist eine Hauptlinie. Und ansonsten finde ich mich ganz christozentrisch und in der Bibel verankert. Alles, was den Menschen klein macht, lieblos mit ihm umgeht, ihm die Hoffnung raubt, das ist für mich das, was nicht mit Gott zusammenpasst. Aber tatsächlich da habe ich mich ja selber mit gepeinigt, dieses sehr gebotsorientierte Christentum, das sehe ich eher mit Humor, auch mit Maja und Küstenmacher in Gott 9.0 als die blaue Stufe. Es ist gut, dass es auch darum geht, sich erstmal an Regeln zu halten, aber das sind noch häufig menschengemachte Bilder, die erstmal sehr gut gemeint sind, aber darüber hinaus gibt es noch andere Freiheitsgrade.
Okay. Es ist alles sehr kompatibel. Bernd,
können wir?
Darf ich noch einen ergänzen? Gerade die Abgrenzung zum Buddhismus, die war mir etwas unklar, ob es auch eine
gibt. Ja. Ich sehe darin tatsächlich auch viele, viele Wahrheiten, wie unser menschliches Bewusstsein funktioniert, aber Jesus Christus ist für mich nochmal ein anderer Weg als Buddha. Das kam jetzt tatsächlich zu kurz, das würde zu weit führen.
Wir schließen die Rednerliste jetzt, wie das auf dem Bundesrat immer heißt, und ich hoffe, dass die jetzt nicht mehr rankommen, dann sich wiederfinden in dem, was gefragt wird. Und außerdem sind Sie noch da,
ich bin ja noch auch da.
Den ganzen Abend noch. Machen wir weiter hier an der Seite.
Ja, ich glaube, Sie haben das schon mit der Aussage, das würde jetzt zu weit führen, beantwortet. Wir haben eine Freundin, die war immer atheistisch und dann hat sie durch den Tod ihrer Mutter irgendwie die jenseitige Welt entdeckt und hat Schulungen besucht und dann hat sie dieses All-Eins-Sein und Christus ist sowieso überall entdeckt, sodass wir also mit unserem Verständnis von Glauben plötzlich ganz klein aussahen. Aber für sie sind die Wiedergeburtslehre, dass wir alle schon x-mal existiert haben, ganz wichtig. Aber ich denke, das würde jetzt auch zu weit führen.
Also, es ist ein spannendes Thema, kann man eigene Vorträge machen. Wenn Energie nicht verloren gehen kann, sondern nur verwandelt werden kann und auch Informationen eigentlich nicht verloren gehen, sondern gespeichert werden können, dann ist tatsächlich die Frage, wie sollte jetzt ein Mensch vernichtet werden? Ich gehe davon aus, dass es verschiedene Seinsebenen und Existenzformen des Menschen gibt, dass wir multidimensionale Wesen sind. Ich sehe jetzt bei Jesus Christus kein Verbot von Reinkarnationslehre, aber auch, dass er keinen Schwerpunkt drauf setzt und ich folge ihm darin. Hier im Christentum, in der jetzigen Kulturstufe, ist mein Schwerpunkt und auch der Schwerpunkt des Christentums klar darauf zu legen, wir müssen erstmal ein Ich werden, also in Jesus Christus lernen, Ich bin zu sagen, aus dem Schatten und den Kräften von Gruppen heraustreten, auch aus den Bindungen von Familien, dieses Du aber folge mir nach, dass wir durch Christus lernen, Ich bin zu sprechen und dass es wirklich um Inkarnation geht, um Verleiblichung. Der Leib ist das Ende der Wege, das Ziel und das Ende der Wege Gottes. Und das betone ich deshalb sehr. Und reinkarnieren, selbst wenn ich reinkarnieren würde, in dieser Gestalt würde es mich nicht nochmal geben. Selbst wenn ich als diese Person statt in Ost-Berlin in Australien groß geworden wäre, wäre ich ein anderer. Also bei Reinkarnation ist dann sowieso die Frage, welche Ebene des Menschseins gewinnt da nochmal oder in anderer Form Gestalt. Vielleicht etwas ausweichend, aber in der Kürze.
Michael. Mir fällt es schwer, Sie zu sagen, Michael Kuhn.
Ja.
Was mir sehr gefallen hat, dieser Gedanke, dieses immer wieder sich entscheiden, eine Entscheidung treffen. Nun haben wir ja immer verkündet, dass eine ganz wichtige Grundentscheidung ich auch treffen muss, um Christus nachzufolgen. In welchem Verhältnis siehst du diese Grundentscheidung, die du ja selber auch getroffen hast, zu den anderen Entscheidungen? Grundentscheidung der Jesus-Nachfolge, der Christus-Beziehung.
Das ist, wenn man verliebt ist, keine Frage mehr, dass man es täglich neu entscheiden müsste, sondern der Schwerpunkt liegt jetzt darauf, wem oder was schenke ich mehr Aufmerksamkeit als der Gegenwart Jesu Christi? Danke. Also will ich stattdessen lieber fernsehen oder wie gehe ich mit seinem Tempel um, mit diesem Körper? Der Kampf der christlichen Mönche galt sogar den Gedanken. Also es war der Kampf zwischen Logos und Dialogos Moi. Logos, also Christus, der Sinn, der Ursinn, und unsere alltäglichen Gedanken als die von Diabalein und Logos Moi, die Unsinnigkeiten. Und was möchte ich mehr in meinem Kopf haben? Den Logos, den Ursinn, Christus sozusagen nicht nur im Herzen, sondern auch als Gedanken, als heiligen Namen im Kopf? Oder sind mir meine eigenen vielen Grübeleien und Tagträume wichtiger? Und das ist diese Nachfolge tatsächlich Stück für Stück bei den Willensimpulsen Kopf, Herz und Hand. Das ist der alltägliche, wie die Mönche sagen würden, immer noch Kampf. Dass er zunimmt, ich aber abnehme.
Sebastian.
Ja, ich war so ein bisschen hängen geblieben bei dieser Arbeitskollegin, der dummen Kuh oder so, was ich ja innerlich nach Ihrer Ausführung nicht sagen sollte oder soll mich davon komplett freimachen. Was machen Sie mit den gesamten Psalmen, den Klageliedern, die ja große Zeugnisse eigentlich christlicher Mystik sind und genau damit arbeiten, nämlich zu sagen, durch, ich sage jetzt mal, eine Art von Gewaltsprache, die ich ausdrücke, mir Luft zum Atmen zu verschaffen und es gleichzeitig an Gott zu delegieren. Aber es ist ja nun nicht so, dass der Psalmbeter nicht sagt, die doofe Kuh, sondern sagt gerade, es ist eine doofe Kuh, die mich gefangen hat wie ein Vogel im Netz. Oder
so ist es, aber man sagt es im Gebet. Und bei mir wäre das so, Jesus Christus für diese doofe Kuh, dass ich die ein paar Mal hinten ranhänge. Also einerseits bleibe ich zentriert, andererseits hat die in Anführungszeichen doofe Kuh nun mal meine Gefühle und meine Gedankenschleifen um sich gewunden und ich komme nicht los, also gilt beides. Ich bleibe also gedanklich weiter auf meiner bisherigen Fahrspur und hänge sozusagen sie ran und insofern wird das Fürbitte, bisschen Feindesliebe. Jesus Christus für die doofe Kuh, Jesus Christus für die doofe Kuh. Oder wenn man beim Einkaufen Schlange steht, oft sagen die Leute, ich kann doch jetzt nicht innerlich Jesusgebet sprechen, wenn von drei Kassen nur eine aufhat und ich habe es eilig. Jetzt halt die noch mit der Scheckkarte. Dann sage ich, ja, häng auch das hinten ran. Jesus Christus oder Gott, du in mir, ich in dir oder Liebe umgibt mich, je nachdem, was man jetzt gewählt hat, als Leitvers fürs Leben, Liebe umgibt mich, auch diesen Saftladen hier. Und je öfter man das spricht, desto bewusster wird man sich der Gefühle, die da drunter liegen. Oben ist es Wut, dann kommt Ohnmacht, dann kommt Erschöpfung, keiner nimmt Rücksicht auf mich und schließlich geht einem im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Gegenwart des Namens ein Licht auf, ich überlaste mich selber und misshandle mich selber. Und jetzt platzt mir hier nur einfach der Kragen oder das hier bringt das Fass zum Überlaufen. Es ist immer wieder ganz viel Erkenntnis. Aber hingegen, wenn ich jetzt einfach nur noch gedacht hätte, so eine doofe Kuh, hätte mir das nichts gebracht. Und ich schicke ihr tatsächlich, wer seinen Bruder hasst, ist schon ein Mörder. Weil auch unsere Gedanken sind eine Macht. Also die Ausstrahlung unseres Herzens, das kann man inzwischen über EKG messen, ist mehrere Meter weit in den Raum, ist dieses elektromagnetische Feld messbar. Und ich denke, bei Hass wird das ähnlich sein.
Okay. Norbert, wir hatten die Rednerliste schon geschlossen, dann bleiben wir so ein bisschen in der Zeit. Norbert.
Ich schließe mich an den Kollegen, der hier auf die Psalmen verwiesen hat. Mir geht nicht aus dem Kopf, was ist denn mit den Menschen, die wirklich Mühe haben, zu sagen, also es ist ein toller Tag, ich bin von Gott geliebt, es ist alles wunderschön, die aber krank sind, die behindert sind, die belastet sind, objektiv, und das hat gar nicht was mit irgendwelchen Gefühlen zu tun, die ich gegenüber den Dingen habe. Sie haben das Beispiel gebracht, wenn ich mich hineindenke in die heilige Familie und auf Jesus wartet erstmal der Kindermord. Auf viele Menschen heute warten ganz andere Dinge, die auch schlimm sind. An ein paar Stellen, vieles hat mir gut getan, hat mir gut gefallen auch, aber habe ich gedacht, meine Güte, das ist aber dicht dran an so einer neuen Version von positivem Denken, mit dem ich die schlimmen Dinge doch wieder leicht mache. Ich glaube nicht, dass Sie das selber so sehen, aber ich habe es noch nicht verstanden, wo der Unterschied ist.
Nee, sondern wenn ich mich vom Problem nicht fesseln lasse, bleiben Ressourcen frei, um das Problem besser zu bewältigen. Also wenn jemand Angst hat vor einer Prüfung, es ist einfach nochmal eine verschärfte Form. Also bei Baptisten ist es ja jetzt auch nicht so, wenn ich sage, oh, du betest vorher, weil morgen ist eine Prüfung, du verdrängst jetzt, oder das ist positiv denken. Sondern da würde ja auch jemand sagen, nee, dieses vorher im sprachinhaltsorientierten Gebet zu Gott, das setzt Ressourcen frei. Und hier ist es noch mehr so automatisch, die Voreinstellung im Kopf des Menschen ist, sich das Leben zur Hölle zu machen, gedanklich. Also über 70% der Gedanken, die automatisch rasseln, sind negativ. Wenn ich jetzt vom Zahnarzt darauf fokussiert bin, es wird schlimm, habe ich jetzt schon eine Stressreaktion, mein Immunsystem geht baden, es ist alles nachweisbar. Das Gehirn reagiert sofort auf negative Gedanken. Und hingegen durch Umfokussierung kann man auch von realem Schmerz sehr viel Stress lindern. Also es geht nicht darum, rauszukommen aus einer Welt, sondern zu sagen, wenn die Welt so ist, wie sie ist, wie kann ich in ihr trotzdem glücklich sein?
Wenn du dann aber eine Diagnose hast und du weißt, dass du noch 2 Tage leben wirst, aber du hinterlässt 2 kleine Kinder und das wissen die anderen auch.
Dann würde ich Jesus Christus für die 2 kleinen Kinder sprechen und statt ihnen meine Sorgen und Ängste zu schicken, Fürbitte für sie halten und sie reinnehmen in die liebende Gegenwart Gottes.
Vielen Dank. Und dann zuletzt hier noch. Ja.
Vielen Dank für den Vortrag, viele gute Ideen. Ich habe eine Frage noch, vielleicht auch in der Kürze. Viel dieses Reflektieren, Nachdenken über Christus, aber was ist so Ihr Ansatz für diesen Zugang, wo wir jetzt sagen, der Erlösungszugang, dass Christus uns erlöst hat und befreit hat, wenn Leute davon ja noch gar nichts wissen oder noch nicht gehört haben, wie vermitteln Sie solche Sachen, dass man sagt wirklich, Jesus ist derjenige, der erlöst hat, der für uns gestorben ist, was ja auch manchmal sehr komplex ist, wie bringt man das jetzt rüber, wie vermitteln Sie das den Leuten?
Tatsächlich, da bin ich vielleicht jetzt Anhänger einer ganz bösen Irrlehre der Allversöhnung. Ich gehe davon aus, dass Christus für die gesamte Menschheit gestorben ist, dass alle schon in ihm versöhnt sind, dass es jetzt aber wichtig ist, ihnen diese Verbindung lebbar zu machen, weil es sonst wie eine Villa auf dem Mond bleibt. Also diese Liebe muss bis hin erfahrbar werden, auch nicht nur als Glaubenssatz, denn da gibt es viele unnötige Glaubenskämpfe, wenn ich etwas nur im Kopf habe, mich aber nicht getragen fühle.
Frau Dr. Bobert, ganz herzlichen Dank für Ihre Präsenz heute Nachmittag. Es ist mir wirklich schwer gefallen, diesen Fluss zu unterbrechen aufgrund der zeitlichen Vorgaben. Ganz herzlichen Dank für Ihre Inspiration. Das ist auf jeden Fall mal ein Applaus wert. Ich will kein zusammenfassendes Schlusswort machen, weil das Gespräch ja weitergehen kann. Sie sind ja erfreulicherweise den Abend über noch bei uns und werden morgen früh erst uns wieder verlassen. Das heißt, wer noch weiter die eine oder andere Frage loswerden möchte, einen Eindruck loswerden möchte, der hat die Gelegenheit, Frau Bobert noch am Abend und beim Abendessen und so weiter anzusprechen. Vielen Dank für diese weitere Präsenz hier. Nebenbei fand ich, war dieser Nachmittag auch für uns so ein bisschen ein Einblick in die Wirkungsgeschichte baptistischer Frühprägung. Was man da so nicht los wird, ist es schon erstaunlich, was sich immer wieder mal meldet dann im Laufe eines Lebens. Wirkungsgeschichte ist das Stichwort für unser kleines Präsent. Wir überreichen Ihnen einen kleinen Beitrag aus unserer Theologischen Hochschule zur weltweiten und ökumenischen Wirkungsgeschichte der Rechtfertigungslehre, ein Symposium, das dort stattgefunden hat und hier die Beiträge drin versammelt. Vielleicht wieder eine Inspiration, mit der Sie grenzgängerisch auf kreative Art und Weise umgehen können. Herzlichen Dank für Ihr Dasein heute. Ganz herzlichen Dank.